DW Menschen und Märkte.
Brexit, eine Erklärung und offene Fragen. Deutsche Bahn, zurück zu alten Werten. Kosovo, lernen von Trump. Und Plastikmüll, China ist Weltmeister. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. Am kommenden Sonntag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Sondergipfel, um den Brexit-Vertrag zum Austritt Großbritanniens zu verabschieden. Flankiert wird der Vertrag von einer politischen Erklärung, auf die sich EU-Kommissionschef Juncker und die britische Premierministerin May nun verständigt haben. Aus Brüssel, Samuel Jakisch.
Der Brexit besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Austrittsabkommen zwischen Europäischer Union und Großbritannien. Zum anderen aus einer politischen Absichtserklärung über die künftige Zusammenarbeit beider Seiten. Eine so wörtlich ehrgeizige und tiefe wirtschaftliche und politische Partnerschaft soll die EU und sein ehemaliges Mitglied auch nach dem Brexit verbinden. So stehe es im Entwurf für die gemeinsame Erklärung, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Das Ziel sei ein gemeinsames Freihandelsgebiet ohne Zölle und andere Beschränkungen. Das neue Freihandelsabkommen soll während der Übergangszeit nach dem formalen Austritt der Briten am 29. März verhandelt werden. Diese Frist dauert mindestens 1,5 Jahre, könnte jedoch bis Ende 2022 verlängert werden. Selbst das wäre ein enger Zeitplan, denn vergleichbare Abkommen der EU mit Drittstaaten wurden in der Vergangenheit eher über 5 Jahre und länger verhandelt. Über das gesamte Brexit-Vertragspaket, also das Austrittsabkommen und den Wunsch nach einer gemeinsamen Freihandelszone, sollen die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Sondergipfel am Sonntag in Brüssel abstimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dabei offenbar noch Gesprächsbedarf. Man sei bereits ein Stück vorangekommen, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Aber es werde sicherlich noch viele Diskussionen, insbesondere auch in Großbritannien, benötigen, fügte die Kanzlerin hinzu. Deutschland werde diplomatisch alles daran setzen, ein Abkommen zu erreichen. Die größte Hürde muss der Brexit-Deal anschließend in London nehmen, bei der Abstimmung im britischen Parlament. Ohne Zustimmung im zerstrittenen Unterhaus kann der Vertrag nicht in Kraft treten, doch das Plenum ist gespalten. Zahlreiche Brexit-Unterstützer sehen in dem Abkommen eine zu enge Bindung zwischen Großbritannien und Europa. Pro-europäische Abgeordnete hingegen spekulieren darauf, mit einer Blockade den gesamten Brexit doch noch verhindern zu können.
Lange, sehr lange ist es her, dass die Deutsche Bahn als Muster für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit galt. Inzwischen sind pünktliche Züge in manchen Regionen eher die Ausnahme als die Regel und von den ICE-Schnellzügen ist nur jeder 5. voll funktionsfähig. Über all das wird der Aufsichtsrat der Bahn während seiner 2-tägigen Klausurtagung sprechen, die heute begonnen hat. Von der Politik erhofft sich der Staatsbetrieb vor allem mehr Geld. Benjamin Eisel.
Information zu ICE 547 von Düsseldorf Hauptbahnhof. Ankunft 15.20 Uhr. Heute circa 40 Minuten später. Grund dafür ist eine technische Störung an der Strecke.
Viele Bahnfahrer kennen das nur zu gut. Und wenn man Pech hat, befindet sich der reservierte Sitzplatz auch noch am anderen Ende des Bahnsteigs.
Es wurde angesagt, dass die Wagenreihung umgekehrt ist. Dass jetzt die erste Reihe ist hinten und die vorne ist jetzt umgedreht. Aber die Wagen stimmen auch nicht. Hier müsste Wagen 31 sein. Steht aber noch 21.
Schaut auf, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier mit der
Die Folge ist nicht selten ein Chaos beim Einstieg und eine daraus resultierende Verspätung. Der Grund für die umgekehrte Wagenreihenfolge ist laut den Recherchen von Kontraste Personalmangel. Es gibt nicht genügend Bereitschaftslokführer, die die Züge nachts an den Endbahnhöfen wenden. Im sogenannten betriebskritischen Bereich fehlen demnach knapp 6.000 Mitarbeiter. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Wieselski, bestätigt das Problem.
Wir haben es damit zu tun, dass ein System, das über Jahrzehnte auf Sparen getrimmt worden ist, nunmehr kollabiert. Wir haben heute zu wenig Schlosser, wir haben heute zu wenig Wachenmeister, wir rationalisieren Bordtechniker weg, wir haben zu wenig Lokführer und zu wenig Zugbegleiter.
Die Folgen spüren Bahnfahrer jeden Tag. Verspätungen, Zugausfälle, verpasste Anschlüsse. Dazu kommen defekte Türen, verstopfte Toiletten und kaputte Anzeigen für die Sitzplatzreservierung. Bei 4 von 5 ICEs funktioniert irgendetwas nicht so, wie es soll. So steht es in Dokumenten, die dem ARD-Politikmagazin Kontraste vorliegen. Oft reicht die Zeit in den Werkstätten nur, um die Sicherheitsmängel zu beseitigen. Andere Probleme bleiben bestehen. Die Bahn hat zu wenige Züge für den Fernverkehr Und diese zu kleine Flotte ist überaltert, sagt der Bahnexperte Professor Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
Ich will nicht sagen, sie fällt auseinander, aber sie ist also eigentlich in vielen Punkten technisch am Ende der Lebensdauer angekommen. Jahrelang ist eben die Beschaffung von Neufahrzeugen verschleppt worden.
Ein weiterer Grund für Verspätungen ist die Infrastruktur. Zuständig für Erhaltung und Ausbau des Netzes ist der Bund. Deutschland liegt bei Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur seit Jahren hinter anderen europäischen Ländern zurück. Engpässe auf nur 4 Hauptachsen und Verkehrsknoten, etwa in Köln oder Hamburg, sind laut DB-internen Unterlagen verantwortlich für mehr als 50% der Verspätungen. Die Leidtragenden sind die Fahrgäste, wie der Vielfahrer Patrick Bohlmann, der eine BahnCard 100 besitzt.
Ich kann keine Termine mehr einhalten. Ich habe in den letzten Wochen 6 wichtige Termine verpasst, weil die Bahn unpünktlich war. Und wir reden nicht von 5 oder 10 Minuten, wir reden von Stunden.
Ausbaden dürfen den Ärger der Fahrgäste meist die Zugbegleiter. Und die Bundesregierung, die will bis 2030 den Verkehr auf der Schiene verdoppeln. So steht es im Bundesverkehrswegeplan von Verkehrsminister Andreas Scheuer.
Wir gehen einen Riesenschritt hin zu einer pünktlicheren und verlässlicheren Bahn und zum Wow-Effekt auf der Schiene.
Mit doppelten Fahrgastzahlen will der Verkehrsminister die Klimaziele erreichen. Doch um den dafür nötigen Ausbau des Netzes zu ermöglichen, fehlen nach den Recherchen von Kontraste mindestens 40 Milliarden Euro.
Vor 3 Tagen wurde der Automanager Carlos Ghosn in Japan verhaftet. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Heute nun tagte der Verwaltungsrat des Autobauers Nissan, an dessen Spitze Ghosn stand. Einstimmig hat das Gremium nun Ghosns Absetzung beschlossen. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Der Vorstand hat jetzt umgesetzt, was er bereits Anfang der Woche angekündigt hat. Der mächtige Carlos Ghosn, der zugleich Renault und Mitsubishi Motors verantwortete, muss den Nissan-Konzern verlassen. Der französische Autobauer Renault hat sich noch nicht zu diesem Schritt durchgerungen, sondern nur einen Interimsvorsitzenden für den gebürtigen Brasilianer eingesetzt. Der 64-jährige Ghosn soll die Börsenaufsicht über sein wahres Gehalt getäuscht und mit Firmengeldern Immobilien in mehreren Städten gekauft haben. Dazu hat er nach Berichten japanischer Medien auch mit 2 Nissan Mitarbeitern gemeinsame Sache gemacht. Die Vorwürfe waren Anfang der Woche bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft Tokio hatte den Manager daraufhin direkt bei seiner Ankunft am Flughafen Haneda in Empfang genommen. Carlos Ghosn gilt in der Branche als einer der besten Manager, aber auch als harter Sanierer. Er hat den Nissan-Konzern durch ein knallhartes Sparprogramm wieder zum Erfolg geführt und geschickt die Dreierkonstellation mit Renault und Mitsubishi eingefädelt. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müsste er möglicherweise mehrere Jahre ins Gefängnis.
US-Präsident Trump hat es vorgemacht. Seit seinem Amtsantritt setzt er Strafzölle auch als politisches Druckmittel ein. Von Trump lernen heißt siegen lernen, hat sich wohl die Regierung der kleinen südosteuropäischen Republik Kosovo gedacht. Weil sie sich von ihren Nachbarn auf dem Balkan ungerecht behandelt fühlte, verhängte sie Strafzölle für Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina. Bei der Höhe der Zölle war sie sogar noch maßloser als Trump. Der Aufschlag beträgt satte 100%. Clemens Fehrenkotte.
Das werde unabsehbare Folgen nicht nur für Serbien, sondern für die ganze Region haben. So reagierte Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates auf die Verhängung von 100%igen Einfuhrzöllen auf Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina durch die kosovarische Regierung. Das habe mit Rationalität nichts mehr zu tun, sagte Vučić. Serbien, mit Exporten in Höhe von umgerechnet 440 Millionen Euro, der größte Handelspartner des Kosovo, werde bei der EU und den Vereinten Nationen Protest einlegen. Es handle sich de facto um ein Einfuhrverbot, formulierte Vučić und betonte mit Blick auf die Versorgung der serbischen Minderheit im Kosovo: Die Waren, an die sie sich gewöhnt haben, mit der sie das ganze Leben lang leben, sie werden sie nicht mehr kaufen können. Es wird sich für niemanden mehr lohnen, dieses Wasser zu kaufen, das wir hier trinken, oder serbische Milch. Denn mit der 100%igen Gebühr kann sich das niemand mehr leisten. Und es hat keinen Sinn für jemanden, der da Handel betreibt. Auch für Handelsketten lohnt es sich nicht, eine solche Ware zu haben. Deshalb ist das kein formelles, aber de facto ein totales Handelsverbot, was im 21. Jahrhundert nicht gesehen worden ist. Das kosovarische Kabinett hatte gestern einstimmig die Entscheidung getroffen, die bereits vor einer Woche beschlossene Verhängung von Einfuhrzöllen von 10% auf 100% zu erhöhen. Ministerpräsident Ramos Haradinaj sagte anschließend, es handle sich nicht, Zitat, um eine arrogante Entscheidung, sondern um eine Entscheidung, um unsere Stabilität und Interessen zu verteidigen.
It is not an arrogant decision. It's a decision to protect our own stability and our interests.
Damit spielte der kosovarische Regierungschef auf die erneute diplomatische Niederlage an, die das Kosovo Anfang dieser Woche auf der Jahresversammlung der Mitgliedstaaten der internationalen Polizeiorganisation Interpol erlitten hatte. Der Aufnahmeantrag des Kosovo hatte nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erzielt. Serbien, das die ehemalige Teilrepublik seit deren Unabhängigkeit im Jahr 2008 nicht anerkennt, sowie Bosnien-Herzegowina hatten zusammen mit anderen Staaten gegen das Kosovo gestimmt. Im Kosovo hatte bereits die Verhängung der 10%igen Einfuhrzölle auf Waren aus Serbien vor einer Woche zu erheblichen Preissteigerungen geführt. Der Brotpreis sei von 30 auf 40 Cent gestiegen, ebenfalls die Preise für Speiseöl, Zucker und Mehl. Die serbischen Exporte in den Kosovo bestünden zu einem Viertel aus grundlegenden Nahrungsmitteln, wie die serbische Tageszeitung Politika berichtet. Lebensmittelhändler in der serbischen Enklave Gračanica bei Pristina befürchten nun weitaus massivere Preiserhöhungen. Wir haben noch alte Reserven auf Lager, sodass die Teuerung bei uns noch nicht eingetreten ist. Wenn die neuen Waren kommen, werden wir die Preise abstimmen und erhöhen müssen. Wir erwarten diese Preiserhöhung jeden Tag. Das Volk revoltiert. Wir hören jeden Tag von diesen Preiserhöhungen, statt 10 jetzt 100%. Das wird am meisten das Volk treffen, sowohl das Serbische als auch das Albanische. Hier leben sowohl Serben als auch Albaner und Roma. Das alles wird sicherlich das Volk treffen und nicht die Politiker. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini verurteilte die Entscheidung der kosovarischen Regierung als einen, Zitat, klaren Verstoß gegen das CEFTA-Freihandelsabkommen. Pristina müsse die Entscheidung sofort widerrufen.
In Europa läuft derzeit die Abfallvermeidungswoche. Die EU-Kommission will so zum Nachdenken anregen, wie Abfall reduziert oder ganz vermieden werden kann. Unterdessen hat sich China zu dem Thema schon seine eigenen Gedanken gemacht. Kein Land produziert so viel Plastikmüll wie das Reich der Mitte. Hinzu kamen lange Zeit Mülllieferungen aus anderen Teilen der Welt, die aber inzwischen begrenzt wurden. Axel Dorloff aus Peking.
Hao Yu lädt Plastikflaschen und Pappe von ihrem alten Fahrrad. Sie ist Müllsammlerin in Peking und 53 Jahre alt. Jeden Tag fährt sie durch Chinas Hauptstadt, sammelt Müll und macht ihn zu Geld.
Ich sammle Plastik, Stahl, Pappkartons, Dosen, auch Glas, alles, was ich verkaufen kann. Ich komme dann hier zum Recyclinghof, um meine Ladung zu Geld zu machen. Aber viel kann ich damit nicht verdienen, ein paar Dutzend Yuan pro Tag.
Das sind umgerechnet nur wenige Euro. In China gibt es immer noch Millionen Müllsammler wie Hao Yu. Sie sind Teil der Recyclingindustrie. Kein Land der Welt produziert in absoluten Zahlen mehr Plastikmüll als China. Dazu haben Industrieländer wie Deutschland über Jahrzehnte große Mengen ihres Mülls nach China verschickt. Der Dokumentarfilmer Wang Jiuyang hat dazu einen Film gedreht, Titel Plastic China.
Ich war einmal für meine Recherchen auf einer Müllhalde in der Provinz Hebei am Rande Pekings. Riesig groß, überall Abfall in allen Farben. Dann schaute ich genauer hin und sah Verpackungen aus den USA, aus Japan, aus Deutschland und Frankreich. Ich begriff, dass ich die Müllhalde der gesamten Welt vor mir hatte.
Damit soll Schluss sein. Anfang des Jahres hat China die Auflagen für Müllimporte drastisch verschärft und viele der Einfuhren gleich ganz verboten. Das gibt Entlastung. Ab 2019 werden die Importverbote noch ausgeweitet. Das gab das chinesische Umweltministerium am Montag bekannt. 32 weitere Müllsorten dürfen dann nicht mehr eingeführt werden. Darunter Computer- und Autoteile, Abfälle aus Stahl sowie Holz. Filmemacher Wang unterstützt die Kampagne gegen ausländischen Müll.
Wir finden den Importstopp gut. Solange der Recyclingprozess unter diesen Bedingungen stattfindet, solange der Müll toxisch so verunreinigt ist, bitte einfach Schluss damit. Es richtet zu viel Schaden an und außerdem hoffe ich, dass durch Chinas Importstopp die entwickelten Industrienationen dazu gezwungen werden, zu reflektieren, wie ignorant und sorglos sie bislang ihren Müll losgeworden sind.
Solange aber in China große Teile des Hausmülls nicht sortiert und entsprechend entsorgt werden, landen Unmengen von Plastikmüll weiter in Flüssen und im Ost- oder Südchinesischen Meer. Und die Müllproduktion geht unvermindert weiter. Die meisten Chinesen trinken Getränke aus Einwegplastikflaschen und kaufen Obst und Gemüse, das oft einzeln in Plastik verpackt wird. Ein Bewusstsein für Abfallvermeidung kommt in China nur sehr langsam.
Mit diesem Beitrag aus Peking sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove war heute in der Technik. Ich bin Andreas Becker. Wir sagen danke fürs Zuhören und vielleicht bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.